Die Presse.
Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess. In the case of a contest, this will ensure a new leader is in place before Parliament returns in September. I will remain in post as Prime Minister until the contest is complete, and I will do everything I can to ensure an orderly handover of power. I will also give my successor my full and unequivocal support, knowing that they will inherit a Britain that is far stronger and fairer than the one I inherited 2 years ago.
Keir Starmer hat genug. Der britische Premierminister hat am Montagvormittag seinen Rückzug als Regierungschef und von der Spitze der Labour-Partei bekannt gegeben. Herzlich willkommen bei Was wichtig ist, dem täglichen Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Christine Meierhofer und ich bin eine der Hosts dieses Podcasts. Schlechte Umfragewerte und ein parteiinterner Rivale sind Starmer zum Verhängnis geworden. Dazu kommen rechtspopulistische Kräfte und eine anhaltende wirtschaftliche Flaute. In dieser Folge spreche ich mit Pressekorrespondenten Peter Stoiber in London über das politische Chaos der Britinnen und Briten, darüber, wie sich das Land seit dem Brexit-Referendum vor 10 Jahren verändert hat und wie es dort jetzt politisch weitergehen könnte. Hallo Peter Stoiber.
Ja, hallo Christine.
Peter, Keir Starmer, er hat genug, er hat am Montagvormittag seinen Rücktritt angekündigt. Welchen Eindruck hat denn Starmer bei seiner relativ kurzen Rede auf dich gemacht?
Er war schon sehr ernst, sehr bedrückt. Man hat gesehen, dass ihm das schwerfällt, dass er das eigentlich gar nicht machen will. Er hat dann auch zum Schluss, als er über seine Familie gesprochen hat, dass er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen will, hat er Tränen in den Augen gehabt. So, es war ziemlich emotional gegen Ende, aber so insgesamt sah man schon, dass er lieber noch weiterhin Premierminister geblieben wäre und dass ihm dieser Entscheid sehr schwer gefallen ist, ja, und dass er am Ende eigentlich dazu gezwungen worden ist von seinen Parteikolleginnen, Kollegen und vor allem Leuten aus dem Kabinett eben, ja. Mhm.
Dieser Rücktritt, der kam nicht besonders überraschend, schon in den letzten Tagen und Wochen, da haben sich die Anzeichen darauf verdichtet. Warum eigentlich? Worin liegen denn die Gründe für diese offensichtliche auch Unzufriedenheit mit Starmer, die da war?
Das Problem ist, dass in den letzten Monaten sehr viele Dinge zusammengekommen sind, die so das Vertrauen in Keir Starmer untergraben haben und die seine Parteikollegen und auch das Land insgesamt aber so überzeugt haben, dass er nicht der Richtige ist, der das Land führen kann. Und zum Beispiel gab es da schon vor vielen Monaten, das begann schon Ende letzten Jahres, die Affäre rund um Peter Mandelson, den Botschafter, der nach Washington entsandt worden ist oder wurde 2024, obwohl es eben da sehr große Vorbehalte dagegen gibt, weil das ein, also einfach gesagt, der ist ein bisschen dubioser Politiker und da ist eben dann rausgekommen, dass er Geheimnisse an interne Freunde, an Jeffrey Epstein und anderem weitergegeben hat und so weiter. Und das hat ihm die Frage aufgeworfen, wieso ist er überhaupt eingesetzt worden? Und dann sind so Enthüllungen darauf gefolgt, dass Keir Starmer davon wusste, dass es Vorbehalte gab und er hat ihn trotzdem eingesetzt. Das hat ihn unter starken Druck gesetzt. Und das ist auch so eine Affäre, die dann die ganze Zeit monatelang wieder aufgekocht ist und das hat es auch nicht besser gemacht. Dann gab es das politische Problem, dass die Labour-Partei sehr unbeliebt ist, dass Keir Starmer persönlich sehr unbeliebt ist, ist dann der unbeliebteste Premierminister in der modernen Geschichte. Und das ist ihm sehr schnell gegangen. Also es ist sehr schnell runtergegangen nach dem Wahlsieg, sehr deutlichen Wahlsieg 2024 sind die Beliebtheits-, die Zustimmungswerte sehr schnell in den Keller. Und das hat sich verschlimmert in den vergangenen Monaten. Entscheidend war zum Beispiel auch die Kommunalwahl Anfang Mai. Da wurde erwartet, dass Labour sehr schlecht abschneidet und sie hat sehr schlecht abgeschnitten. Und schon damals sind die Fragen aufgekommen, ob Starmer überleben kann. Und das ist jetzt, hat sich immer mehr zugespitzt in den letzten Wochen. Da gab es Rücktritte von Wes Streeting, dem Gesundheitsminister, und dann von John Healey, dem Verteidigungsminister. Genau, und entscheidend war dann eben so die Nachwahl in Makerfield letzte Woche von Andy Burnham. Also dass Burnham zurückgekommen ist ins Unterhaus, das war dann so das ausschlaggebende Ereignis.
Andy Burnham war bislang Bürgermeister von Manchester. Seit kurzem hat er eben jetzt auch einen Sitz im Parlament. Was macht ihn denn so beliebt bei der Bevölkerung? Also warum kommt er um so viel besser an?
Das gibt eine Reihe von Gründen dafür. Einerseits ist er als Bürgermeister von der Region Manchester, da hat er natürlich eine ganz andere Rolle, eine spezifische Rolle, die sehr lokal verankert ist. Und er hat in dieser Rolle, die er seit 2017 innehatte, einen guten Job gemacht in den Augen der Anwohner. Da hat er eine sehr effektive Politik betrieben, zum Beispiel bei der staatlichen Kontrolle des Bussystems. Das ist rundherum wird das als ein durchschlagender Erfolg gewertet. Die Busse sind billiger geworden, sie sind besser organisiert und so weiter. Das war eines seiner großen Projekten und das hat sehr gut funktioniert. Und dann hat er sich eben auch so ein bisschen präsentiert als eine Art interne Opposition gegen diese Zentralisierung in Großbritannien. Ja, also man nannte ihn ja the King of the North, ja, also der König des Nordens, so ein bisschen angelehnt an Game of Thrones. Ja, so er hat schon eine sehr wichtige Rolle gehabt und hat eben so die Lokalpolitik vorangestellt, hat gesagt, Manchester ist wichtig, der Norden Englands ist wichtig und ist in diesem sehr zentralisierten System in Großbritannien ist das auf viel Resonanz gestoßen, weil viele Leute eben diese Zentralisierung ablehnen und dass alles von London aus entschieden wird. Und so diese interne Opposition hat ihm sehr viel geholfen. Und dann ist es eben auch so, dass er vom Typ her so ein anderer Politiker ist. Also er ist viel umgänglicher. Keir Starmer ist ein bisschen hölzern. Er redet nicht unbedingt mit viel Überzeugung oder man kauft es ihm nicht ab, dass er das, was er sagt, tatsächlich auch glaubt. Und Burnham ist viel so ist volksnah, ja, und er kommt authentischer rüber, ja, also diese Authentizität ist natürlich etwas, das bei Politikern immer wichtig ist und darum ist er einfach so ein bisschen ein bodenständiger Politiker, der die Leute besser ansprechen kann und der auch mit dazu beigetragen hat, dass er jetzt in Makerfield so haushoch gewonnen hat. Natürlich ist die andere Frage, wie wird denn das, wenn er Premierminister ist? Dann hat er eine ganz andere Rolle, dann ist er wieder im Betrieb in Westminster, in London und das könnte ganz anders laufen, aber für den Moment ist der haushohe Favorit und sieht so aus, wie wenn er Premierminister werden würde bald.
Also haushoher Favorit, gibt es sonst niemanden innerhalb der Labour-Partei, der sich in Stellung bringt?
Das ist interessant, dass es gab solche andere Kandidaten, aber am Montag, also wenige Stunden nach der Rücktrittserklärung von Keir Starmer, hat sich einer dieser Anwärter hat einen Rückzug gemacht. Ja. Also das war Wes Streeting, der hat immer gesagt, er wolle antreten, der ehemalige Gesundheitsminister, der zurückgetreten ist im Mai, der hat immer gesagt, er werde antreten, auf jeden Fall bei einem Führungskampf. Wes Streeting verortet sich so eher so am rechten Rand der Labour-Partei, ist in dem Sinn anders als Andy Burnham, der eher so auf linker Seite ist. Und Wes Streeting hat dann auf einmal gesagt, das mache ich jetzt nicht. Er habe mit Andy Burnham gesprochen und er sei überzeugt, dass Andy Burnham der richtige Mann ist. Und darum hoffe er, dass auch alle anderen Parteimitglieder dann Andy Burnham unterstützen. Und damit ist es eben sehr unsicher geworden, wer sonst noch antreten könnte. Im Gespräch war auch mal Angela Rayner, die ehemalige Vizepremierministerin. Mal war auch die Rede von Shabana Mahmood, die Innenministerin. Von den zwei Politikerinnen hat sich noch niemand gemeldet. Und es ist eben auch, weil einfach Andy Burnham so viel beliebter ist als alle anderen, würde ein Wettkampf sowieso darauf hinauslaufen, dass Burnham gewinnt. Und da fragt man sich natürlich, was ist der Zweck? Da würden dann wieder interne Diskussionen laufen. Es würden dann wieder Spaltungen hervortreten. Das ist nicht unbedingt das, was die Labour-Partei jetzt präsentieren wird. Das Image, ja, eine gespaltene Partei ist nicht das, was man jetzt sehen will. Und darum sieht es jetzt im Moment ist einfach so aus, als ob es so eine Art Krönung geben würde. Also, dass Andy Burnham antritt ohne Konkurrenten und dann wahrscheinlich im Juli Premierminister werden könnte.
Jetzt fordern andere politische Gegner abseits der Labour-Partei anlässlich dieses Rücktritts Neuwahlen. Wie realistisch ist dieses Szenario?
Nicht sehr realistisch. Das ist auch so eine Routine, die man kennt. Oppositionsparteien, die sagen immer, wir brauchen Neuwahlen, weil das ihr Job ist, das ist in ihrem Interesse. Aber um Neuwahlen auszurufen, braucht es eine Mehrheit im Parlament. Und die Mehrheit im Parlament hat die Labour-Partei und zwar immer noch ziemlich deutlich. Und für die Labour-Partei wäre es ziemlich leichtsinnig, eine Neuwahl jetzt auszurufen. Es ist nicht auszuschließen, dass Andy Burnham, falls er dann Premierminister wird, das so zuversichtlich ist, dass er ein neues Mandat will. Aber es wäre sehr leichtsinnig, weil eben die Labour-Partei in Umfragen sehr weit runtergefallen ist in den letzten 2 Jahren. Die bewegt sich um 18%. Die Reformpartei, die Partei von Nigel Farage, die ist bei etwa 25, 26%, also deutlich darüber. Und da könnte sich die Labour-Partei sehr stark selbst schaden, wenn sie Neuwahlen ausrufen würde. Also ich meine, das ist klar. Die Oppositionsparteien fordern Neuwahlen, aber dass es dazu kommt, das glaube ich nicht.
2 Jahre lang war Starmer Premierminister, der erste Labour-Premier seit 2010, also einer langen Zeit. Welches Fazit ziehst denn du nach seiner Amtszeit?
Das Problem ist ein bisschen, dass er nicht besonders effektiv war. Es gibt seit längerer Zeit in Großbritannien sehr große Probleme und diese Probleme hat er eben nicht wirklich, sind nicht angegangen. Ja, er hat natürlich damals bei den Wahlen 2024 den großen Wandel versprochen. Nach 14 Jahren Tory-Regierungen kommt jetzt Labour, wir machen alles besser. Das war das große Versprechen und das hat eben nicht wirklich funktioniert. Ja. Er war viel zu zurückhaltend, zu schüchtern. Er hat einige Dinge gemacht, zum Beispiel den Mindestlohn erhöht oder er hat die Rechte der Mieterinnen, der Mieter gestärkt. Er hat die Rechte der Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer gestärkt. Aber das ist alles ein bisschen untergegangen, weil er in vieler anderer Hinsicht so mit der Politik so weitergemacht hat wie bisher. Zum Beispiel, es gibt immer so eine riesig große Lebenshaltungskrise. Also die Kosten für die Briten, die Alltagskosten sind in den letzten Jahren sehr stark nach oben gegangen. Heizung, Wohnen und so weiter, Lebensmittel. Und das ist etwas, das für viele Briten ein handfestes Problem ist. Und da ist nichts gemacht worden, um das irgendwie zu beheben. Und da kommt ja noch dazu, dass das Starmer einfach nicht so ein überzeugender Politiker ist. Er hat nie so richtig eine Geschichte erzählt. Was will er denn machen? Das ist immer so entscheidend für einen Premierminister. Was ist das übergeordnete Projekt? Was ist die Vision fürs Land? Das hat es damals nie. Er hat verschiedene Neustarts versucht und die Neustarts, die waren immer, die sind dann irgendwie verpufft. Ja? Und darum war schon sehr früh, schon einige Wochen, Monate nach der Wahl 2024, war klar, dass Keir Starmer das Versprechen des großen Wandels nicht werde einhalten können. Und das hat sich dann tatsächlich auch bewahrheitet so.
Das Ganze ereignet sich jetzt rund um ein Datum, an dem man sowieso schon vielerorts sehr interessiert ins Vereinigte Königreich blickt, weil sich dort eben dieser Tage das Brexit-Referendum zum 10. Mal jährt. Also wie steht eigentlich das Land jetzt ein Jahrzehnt nach diesem doch sehr aufsehenerregenden Ereignis damals da?
Ja, man kann es die Versprechen lesen, die man damals hörte von den Brexit-Befürwortern vor 10 Jahren, wie das zum Aufschwung kommen würde, was das für ganz, ganz, ganz idyllische, sehr, sehr poetische Beschreibungen, wie Großbritannien dank dem Brexit aussehen würde. Und das hat sich alles überhaupt nicht bewahrheitet. Ja. Also es ist ziemlich desolat, die Zustände. Ich habe schon einige erwähnt, ja, eben so die Lebenshaltungskosten, die Inflation, die sehr stark raufgegangen ist. Ja, der Gesundheitsdienst, dieser marode Gesundheitsdienst, das war ja auch eins der Versprechen der Brexit-Befürworter vor 10 Jahren, dass eben der viel Geld in den Gesundheitsdienst fließen würde. Das ist alles nicht passiert. Wir haben ein Wassersystem, das kaputt ist, Verschmutzung und so weiter. Das ist natürlich, Brexit hat nicht alles verursacht. Und manche Probleme sind einfach auch so entstanden. Und sie wären auch entstanden ohne den Brexit. Aber der Brexit hat ihm nicht geholfen. Er hat viele Probleme verschärft. Wenn man zum Beispiel die Inflation nimmt, die ist sehr stark raufgegangen infolge der russischen Invasion in der Ukraine. Aber durch die Handelsbarrieren hat sich das eben verstärkt, weil alles sowieso schon ein bisschen teurer geworden ist. Ja, das sind eben so viele Entwicklungen, die der Brexit mit verursacht hat. Und darum ist das Land im Prinzip in einer desolateren Verfassung, als es ohne den Brexit gewesen wäre. Sieht auch die Wirtschaft, die Statistiken, ja, also sagen ja auch etwas ziemlich Deutliches, dass eben die Wirtschaftsleistung um 6-8% zurückgegangen ist. Und das spürt man eben schon, ja. Also insgesamt war der Brexit so in der Rückschau 10 Jahre nach dem Referendum ein ziemlicher Reinfall.
Das sehen auch viele Britinnen und Briten so, wenn man aktuellen Umfragen glaubt. Aber ist jetzt eine mögliche Rückkehr in die EU tatsächlich eine diskutierte Möglichkeit? Oder sagen zwar Umfragen das eine, aber in der Realität hat man sich mit der Entscheidung schon abgefunden?
Ja, es gibt so eine gewisse Anpassung. Also es war lange Zeit nach dem Referendum, war es so, dass man den Brexit überhaupt nicht anzweifeln durfte. Dann kamen schnell rechtskonservative Medien, die den Verrat geschrien haben. So eine Brexit-Omerta, so sagte man, dass man einfach das Thema ja nicht irgendwie aufrollen soll. Das ist mittlerweile angesichts eben der Umfragen, die du erwähnst, die sind sehr proeuropäisch geworden. Ja. Also eine große Mehrheit der Briten würde jetzt gern in die EU zurück oder zumindest an einem Referendum gegen den Brexit stimmen. Nur ist eben das Problem so, ja, es sieht nicht wirklich so aus, als würde das zumindest in den nächsten Jahren, ja, auf absehbare Zeit passieren. Es gibt keine Politiker, die ganz offen sagen, wir wollen zurück in die EU. Es gibt eher so die Bewegung, dass man sagt, wir wollen eine engere Anbindung an die EU. Wir wollen die Handelshemmnisse abbauen. Wir wollen auch so den Austausch von Arbeitskräften oder von Studenten, Studierenden vereinfachen, dass man einfach so ein bisschen eine nähere Anbindung an die EU anstrebt, ohne dass man gerade den Entscheid von 2016 anzweifelt. Also es hat sich schon eine Verschiebung ereignet in den letzten Jahren, auch zunehmend dann eben gerade von der Labour-Partei, wo sich auch einige führende Politiker dann für eine bessere Beziehung zur EU ausgesprochen haben. Aber dass man direkt sagt, wir wollen jetzt zurück in die EU, das ist im Moment noch nicht der Fall.
Wer auch immer Starmers Nachfolge antritt, wird der oder die siebte Regierungschefin innerhalb des letzten Jahrzehnts werden. Steht das auch in Zusammenhang mit diesem 10 Jahre Brexit-Referendum? Also wissen die Briten nicht, was sie politisch überhaupt wollen?
Also so der Zusammenhang zwischen diesen Regierungswechseln und dem Brexit ist schon so, den gibt es schon. Es ist in jedem Fall ein bisschen anders. Also grundsätzlich ist es so, dass der Brexit eine Phase der Instabilität eingeleitet hat in der Politik. Und das liegt eben unter anderem daran, dass sie so eine rechtspopulistische Dynamik in Gang gesetzt hat. Also das gerade auch bei der Tory-Partei, die hat sich immer mehr so ein bisschen radikalisiert. So die Brexit-Befürworter haben sich ja zum wichtigsten Flügel dann hochgearbeitet innerhalb der Tory-Partei. Sie waren dann tonangebend und alle anderen mussten folgen dann. Theresa May zum Beispiel, die 2017 zurücktreten musste, dass der Grund war, weil sie nicht Brexit begeistert genug war. Ja, das war diese eine Dynamik, die da angestoßen ist. Parallel dazu eben auch der Aufstieg der radikalen Rechten mit Nigel Farage, zuerst der Brexit-Partei und die dann zu Reform UK geworden ist. Auch das hat so das Parteiensystem durcheinander gewirbelt. Also dieses Zwei-Parteien-System, das man in der Nachkriegszeit hatte, bei dem immer entweder die Tories oder Labour-Partei gewonnen hat, so ein bisschen analog zu den USA. Das ist immer mehr zerbröckelt, sodass man jetzt mittlerweile davon ausgeht, dass in den nächsten Wahlen oder schon vorher, dass Großbritannien ein Mehrparteiensystem werden wird, ähnlich wie die meisten europäischen Länder auch, dass es in Zukunft Koalitionen geben wird in der Regierung. Ja, und die wichtigste Entwicklung ist eben in diesem Sinn der Rechtsradikalismus unter Nigel Farage, die jetzt die stärkste Partei ist, und das hat natürlich diese Entwicklung befördert. Ich denke mal, man kann nicht pauschal sagen, dass Großbritannien auch unregierbar geworden ist, aber es ist nicht das passiert, was jetzt so die Mehrheit der Bevölkerung im Prinzip will, ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, kann Andy Burnham das liefern? Und er tritt natürlich schon an in einer Situation, die alles andere als einfach ist. Die Wirtschaft, ja, wird natürlich auch sehr stark beeinflusst von internationalen Entwicklungen. Und da kann man als Premierminister etwas machen oder als Schatzkanzlerin. Nur ist man eben schon ein bisschen eingeschränkt. Gerade weil Großbritannien stärker ausgesetzt ist, diesen internationalen Entwicklungen stärker ausgesetzt ist als andere Länder, gerade in wirtschaftlicher Hinsicht. Ja, und wie Andy Burnham das meistern wird, das wird sich zeigen. Aber sein Antritt, wenn er dann Premierminister wird, fällt sich in eine, sagen wir mal, interessante Zeit in der britischen Geschichte.
Eine interessante Zeit in der britischen Geschichte. Peter Stoiber, vielen lieben Dank und liebe Grüße nach London.
Ja, vielen Dank, liebe Grüße zurück nach Wien.
Analysen und Hintergründiges zum Weiterlesen finden Sie wie immer in den Shownotes. Ich sage danke fürs Zuhören und dranbleiben. Bis zum nächsten Mal.